Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich darf also heute, wie angekündigt, über den zweiten Artikel des Glaubensbekenntnisses predigen. Und hatte dabei die schwierige Aufgabe, ich darf nur die Hälfte der Wahrheit sagen, den Teil, der wirklich schön ist, den mit der Auferstehung, den hören wir erst nächste Woche. Also wenn gerade angekündigt worden ist, ich predige über den zweiten Artikel, wie gesagt, nur über die erste Hälfte. Diejenigen, die mich etwas länger schon kennen, die wissen, dass ich ein Hobby habe. Das ist Kochen. Ich liebe es einfach, lange in der Küche zu stehen. Stundenlang kann ich mich mit Zutaten beschäftigen und was Nettes zum Essen zubereiten. Anschließend esse ich das dann auch ganz gerne. Das Problem ist mit diesem Hobby, das ist nicht alltagstauglich. Man kann also jetzt nicht wirklich jeden Tag stundenlang in der Küche verbringen. Und dafür gibt es dann so kleine Helferlein, mit denen man sich die Arbeit ja vereinfachen und schneller machen kann. Ein so kleines Helferlein habe ich heute mal mitgebracht. Wer weiß, was das ist? Ein Brühwürfel, genau. Hat von euch schon jemand mal probiert, so einen Brühwürfel, ohne ihn vorher aufzulösen, zu lutschen, zu kauen? Eher nicht, ne? Und das aus gutem Grund. Die Bestandteile sind konzentriert, getrocknet und komprimiert worden. Damit kann man ihn lange aufbewahren und platzsparend transportieren. Das ist der Vorteil. Dadurch wird er ja so praktisch, aber zumindest in dieser Form auch nur schwer genießbar. Was bitte hat das jetzt mit dem Brühwürfel in einer Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis zu suchen? Ja, ich denke, dass das sich mit dem Glaubensbekenntnis ähnlich verhält wie mit unserem Brühwürfel. Geistliche Nahrung in hochkomprimierter Form. Dazu gedacht, sie über lange Zeit aufzubewahren. Und so kann man das auch sehen. Das Glaubensbekenntnis ist ein Extrakt christlichen Glaubens. Hier haben Christen vor langer Zeit festgehalten, woran sie glauben, in kurzer und verdichteter Form. Und so, wie sich der Brühwürfel in der Küche bewährt hat, so hat sich auch das Glaubensbekenntnis als verlässlich erwiesen. Seit über 16 Jahrhunderten werden mit diesem Text die Grundpfeiler der christlichen Lehre weitergetragen. Aber auch die Nachteile des Brühwürfels lassen sich auf unser Glaubensbekenntnis übertragen. Wie bei anderen Extrakten ist es angeraten, das Glaubensbekenntnis vor dem Genuss aufzulösen. Jetzt nicht in dem heißen Wasser, sondern in den Schriften des Alten und Neuen Testaments, in persönlichen Erfahrungen, in der eigenen Lebensgeschichte oder im Austausch mit anderen. Das möchte ich jetzt gerne versuchen. Zuerst den Teil des Glaubensbekenntnisses, über den ich heute predigen werde. Ich glaube an Jesus Christus, seinen, also Gottes, eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Ich glaube. Ja, glauben, was heißt das eigentlich? Wenn man was nicht weiß, guckt man ins Lexikon. Okay, wenn man etwas jünger ist, guckt man vielleicht gleich bei Wikipedia, was aber letztendlich das Gleiche ist. Ne? Aber trotzdem, wenn man im Lexikon nachschlägt, hat man das Problem, man wird von der Fülle der Bedeutungen, die da angeboten werden, erschlagen. Und ich habe jetzt einfach mal nur drei rausgesucht. Glauben heißt für möglich halten, annehmen oder meinen. Das ist auch die Möglichkeit, wo ich sage, das ist der Sprachgebrauch, den wir im Deutschen am meisten ja verwenden. Diese Sprachweise schließt aber auch durchaus die Möglichkeit ein, dass ich vielleicht Unrecht habe. Lass uns das an ein, zwei Beispielen zeigen. Ich glaube, dass es heute regnet. Okay, hat jetzt nicht viel mit Glauben zu tun. Ich muss nur nach draußen gucken und sehe, da habe ich ziemlich recht. Das heißt also, der Zeitpunkt, zu dem ich so eine Aussage tätige, hat auch eine gewisse Bedeutung. Das wird in dem zweiten Beispiel noch ein bisschen deutlicher. Ich bitte von vornherein um Verzeihung. Es ist natürlich mal wieder ein Fußballbeispiel. Nehmen wir eine Aussage, die da heißt, ich glaube, dass Borussia Dortmund in dieser Saison deutscher Meister wird. Nun gut, seit gestern ist die Saison vorbei und das Thema ist durch. Aber habe ich diese Aussage letzten Oktober gemacht, dann war da bei dem geneigten Fan etwas von Hoffnung zu verspüren. Weil Dortmund stand gerade mal auf dem 8. Platz, hatte 6 Punkte Rückstand nach oben. Ganz anders sah das dann im Februar schon aus. Als Tabellenführer mit gesundem Vorsprung war das nicht mehr Hoffnung, da war das schon Zuversicht. Und spätestens seit Mitte April ist diese Zuversicht in Sicherheit umgeschlagen. Egal, ob wir uns jetzt mit den Dortmundern freuen oder nicht, nehmen wir auch dem Beispiel etwas mit. In dem Wort Glauben, der Bekenntnis, ich glaube, schwingen Dinge mit Hoffnung, Zuversicht, aber auch Sicherheit. Wie gesagt, es gibt noch mehr Begriffserklärungen im Duden. Jemandem einer Sache vertrauen, sich auf etwas verlassen. Auch wieder mit einem Beispielsatz. Ich glaube, er oder sie wird mich nicht enttäuschen. An einer Person, über die ich so etwas sage, zweifle ich offensichtlich nicht. Mehr noch, ich verlasse mich auf die Person. Wenn ich mich auf jemanden verlasse, hat das weitere Konsequenzen. Das ändert meine Einstellung ihr gegenüber und beeinflusst vielleicht sogar meine Handlungsweise. Ich spreche also einer Person dadurch ausdrücklich mein Vertrauen aus. Das ist der Begriff, auf den ich jetzt raus möchte. Vertrauen. Aber eigentlich hätten wir unser Lexikon bislang gar nicht bemühen müssen. Ein Blick in die Bibel hätte auch schon gereicht. All das finden wir wieder im Hebräerbrief, im 1. Vers des 11. Kapitels. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Ich habe an die griffige Luther-Übersetzung an dieser Stelle gewählt. Ist der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Diese Aspekte, Hoffnung, Zuversicht, Sicherheit und Vertrauen, finden wir alle auch in unserem Glaubensbekenntnis wieder. Trotzdem möchte ich noch eine letzte Bedeutungsmöglichkeit angeben. Von der Existenz einer Person oder Sache oder von der Wahrheit einer Aussage überzeugt sein. Ihr seht wahrscheinlich schon, auf welchen Begriff ich jetzt raus will. Das ist die Überzeugung. Überzeugung bedeutet einfach mehr als nur Vermutung, als ein Fürwahrhalten. Da habe ich mich mit auseinandergesetzt, mich beschäftigt, habe die Fakten geprüft, für und wider gegeneinander abgewägt, bin im Zusammenhang mit eigenen Erfahrungen oder im Austausch zu einer Entscheidung über den Gehalt einer Aussage gekommen. Und das kann man auch wieder in kurzen und knappen Sätzen zusammenfassen. Und wer bietet sich da auch wieder besser an als Martin Luther, der am Ende jedes Abschnittes über das Glaubensbekenntnis im kleinen Katechismus seine Überzeugung zum Ausdruck kommen lässt mit einem »Dies ist gewisslich wahr«. Das ist ein Ausdruck von Überzeugung. Und unter diesen Aspekten wollen wir unseren Abschnitt jetzt betrachten. Ja, warum ist aber ein Bekenntnis des Glaubens überhaupt so wichtig? Einige Gründe möchte ich hier schon geben, weil es gibt hier 3 Bedeutungsebenen. Ein Bekenntnis ist wichtig, ja, für eine Kirche als Ganzes. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, werden wir alte, aber auch neue Beispiele finden, wo sich die Kirche wehrt. Wehrt gegen ja, falsche Lehren. Beispiel das Glaubensbekenntnis von Nikäa im Jahr 325. Das war einfach eine Ansage gegen den damals ja, herrschenden oder verbreiteten Arianismus, in dem die Wesensgleichheit von Gott und Jesus Christus geleugnet wurde. Dann wurde die Wahrheit in einem Bekenntnis zusammengefasst. Ein moderneres Beispiel ist die Elberfelder Erklärung von 1934. Situation der Kirche in schwerer Zeit. Wehren gegen die Gleichschaltungsbemühungen im Dritten Reich. Eindeutige Stellungnahme, dass Kirche und Staat getrennt sein müssen. Das fasse ich in einem Bekenntnis zusammen. Also Bedeutung eines Bekenntnisses für eine gesamte Kirche. So ein Glaubensbekenntnis hat aber auch Bedeutung für eine Gemeinschaft. Habe ich eine schöne Formulierung von Professor Hans Schwarz von der Uni Regensburg, der ist der Professor für Theologie, gefunden. Der formuliert es folgendermaßen: Durch das Bekenntnis des Glaubens ist man mit allen verbunden, die den gleichen Glauben bekennen. Das Glaubensbekenntnis fungiert damit als Einigungsband all derer, die ihren gemeinsamen christlichen Glauben mit diesen Worten bekennen. Also ganz wichtig, hier, aber auch gerade in Ländern, wo Christen verfolgt sind, können sich über ein Glaubensbekenntnis verbunden fühlen mit ihren Mitbrüdern und Schwestern in diesem Land, aber auch weltweit. Die dritte Ebene ist die persönliche Ebene. Da haben wir letzte Woche schon einiges zugehört. Ich möchte aber später noch einen weiteren Aspekt hinzufügen. Aber erstmal zum Inhalt selbst. Den möchte ich in zwei Teilen betrachten. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Und wenn wir uns mal so das Glaubensbekenntnis anschauen, steht das so in der Mitte. Das spiegelt seine zentrale Stellung in unserem Glauben wider. Jesus ist die Mitte unseres Glaubens. Ja, ohne ihn ist der christliche Glaube schlichtweg undenkbar. Und niemand kann bei heutigem Wissensstand ernsthaft abstreiten, dass es die Person Jesus Christus wirklich gegeben hat. Es gibt über ihn mehr verlässliche Informationen als über Personen, die man schlichtweg als wahr anerkennt. Es gibt mehr Zeugnisse über Jesus Christus, auch außerhalb der Bibel, als beispielsweise über Plato, dessen Existenz nun wirklich niemand bezweifelt. Aber was macht diesen Mann so besonders? Was hebt ihn über andere Personen, andere Religionsstifter hinaus? Wer oder was ist dieser Jesus? Und eine ganz starke Aussage steht hier gleich am Anfang. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Allerdings ist die Sprache hier etwas erklärungsbedürftig. Aber wenn wir sie erklärt haben, wird sie uns auch erhellen. Denn bitte, was soll man unter dem eingeborenen Sohn verstehen? Was ist ein Eingeborener? Wenn ich jetzt mal hoch in den Kindergottesdienst gehe und frage, werde ich die Antwort kriegen, ja, das ist der Ureinwohner in einem Land. Das sind die Indianer in Amerika. Oder diese Antworten werden von da oben kommen. Das ist der Wortsinn, den wir eigentlich mit Eingeborenen verwenden. Aber das ist hier nicht gemeint. Das kann gar nicht gemeint sein. Und wie immer, wenn man mit einer deutschen Übersetzung nicht zurande kommt, plädiere ich dafür, in die Urtexte zu gucken. Dann haben wir hier tatsächlich zwei zur Verfügung, eine lateinische und eine griechische Version. Und im Lateinischen steht hier das Wort Unikum, das heißt einzig. Wir kennen das Unikum auch im Deutschen. Ich möchte im Folgenden aber lieber das Unikat benutzen, weil die Bedeutung ja nicht so mit einer Nebenbedeutung belegt ist. Im Griechischen wird es sogar noch etwas deutlicher. An der Stelle steht nicht nur einzig, sondern einzig, wirklich einzig geboren. Da steht Monogenitos. Wörtlich übersetzt einzig geboren. Und Luther hat bei seiner Übersetzung hier daraus einfach ein geboren gemacht. Der einzig und allein Geborene. Ja, wie gesagt, im Deutschen kennen wir das Unikat und beschreiben damit etwas sehr Ausgefallenes. Und damit sind wir ganz nah dran. Wenn wir im Glaubensbekenntnis vom eingeborenen Sohn von Filium Unicum reden, dann meinen wir zunächst Gottes einzigen Sohn. Aber nicht die Stellung als Einzelkind macht ihn zu einem wirklichen Unikat, sondern die Tatsache, dass es sich bei Jesus Christus um den Sohn Gottes handelt, gezeugt vom Heiligen Geist, das heißt von Gott selbst hervorgebracht und damit selber Gott. Ja, Gott selbst. Und damit sind wir in einem der schwierigsten Teile der christlichen Lehre. Der eine Gott, der uns in dreifacher Gestalt entgegentritt. Als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und dabei bleibt er doch stets nur der eine Gott. Diese Trinität übersteigt simpel und einfach unser Vorstellungsvermögen und ist auch im Laufe der Jahrhunderte wirklich Diskussion vieler theologischer Auseinandersetzungen gewesen. Aber an der Stelle kann man sich mit einem Vergleich weiterhelfen. Das ist Wasser. Wenn ich das jetzt in den Kühlschrank stelle, in die Tiefkühltruhe stelle, gefriert es, wird Eis. Wenn ich es in den Kochtopf schütte und den Herd anstelle, wird es verdampfen. Ich habe drei Zustände. Gas, Flüssigkeit oder fester Stoff. Es bleibt doch immer das gleiche Wasser. So kann ich das als Analogie nehmen, um mir die Trinität vorzustellen. Gott begegnet der Welt und den Menschen als Schöpfer, das ist der Vater, als Erlöser, Jesus Christus, und als Sohn, und als Helfer und Bewahrer, das ist der Heilige Geist. Jesus ist also nicht wie einer dieser Halbgötter aus der griechischen Mythologie, die von der Zeit her dem Neuen Testament ja nicht sonderlich weit entfernt sind, sondern er ist wirklich voll und ganz Gott und von Gott selbst, von dem Vater nicht zu trennen. Und damit ist Jesus wirklich ein Unikat. Er ist wesensgleich mit Gott. Eine der eindrücklichsten Beschreibungen dafür finden wir am Anfang des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ward durch dasselbe, und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Das Wort als Synonym für Jesus und hier diese dichte Beziehung, diese Gleichheit ganz toll ausgedrückt. Halten wir also nochmal fest, Jesus ist wesensgleich mit Gott. Aus der Geschichte kennen wir viele Menschen, die es andersrum versucht haben, die sich selbst zu Göttern erhoben haben. Denken wir an die römischen Kaiser, an die ägyptischen Pharaonen, haben sich als Gott erklärt und wurden als Gott verehrt und waren doch nur Menschen. Doch unser Gott wählt genau den umgekehrten Weg. Gott selbst wird Mensch. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Dann haben wir wieder so eine Stelle, die viel diskutiert worden ist. Die jungfräuliche Geburt. Das ist doch etwas, womit wir in unserem aufgeklärten 21. Jahrhundert echte Probleme haben, oder? Aber warum halten wir uns eigentlich an solchen Nebensächlichkeiten auf? Ich behaupte, dass dieser Punkt aus zwei Gründen für unser Bekenntnis von Jesus relativ unwichtig ist. Erstens, sollte es dem Schöpfer, dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und alle Arten mit all ihren verschiedenen Formen der Fortpflanzung, nicht möglich sein, in diese seine Schöpfung einzugreifen, bloß weil er uns Wissen um Details, dieses Wissen nennen wir in dem Fall Biologie, offenbart hat, sollen wir deshalb annehmen, dass Gott nicht in der Lage ist, eine jungfräuliche Empfängnis zu bewirken? Wenn das so ist, dann machen wir Gott klein. Ja, wenn ich ihm die Fähigkeit abspreche, zweifle ich schon am ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses. Der Vater, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erden. Okay, das ist jetzt das übliche Totschlagargument, aber ich behaupte auch, dass alle anderen Sachen auch nicht weiterhelfen. Egal, ob ich die Jungfräulichkeit Marias zum kirchlichen Dogma erhebe oder versuche, mit wissenschaftlichen und anderen Erklärungen daran zu gehen. Zum Beispiel wurde Matthäus, als er das beschrieben hat, angeblich ein falsch übersetztes Altes Testament untergeschoben, wo dann halt das Wort junge Frau und Jungfrau falsch übersetzt war. Und gut, aber das ist auch an den Haaren herbeigezogen. So sind alle anderen Versuche, die ich dazu kenne, auch. Alle können keine befriedigende Lösung anbieten. Letztendlich sind wir an dieser Stelle auf das, was wir vorhin gesagt haben, zurückgeworfen, auf den Glauben. Nicht zweifeln an den Dingen, die man nicht sieht. Und das Schlimme ist, über diese Diskussionen wird das Wesentliche vergessen. Gott wird Mensch. Nochmal, Gott wird Mensch. Unbegreiflich. Und er wird Mensch von Anfang an. Voll und ganz, ein wirklicher Mensch, von einer Frau geboren. In einem einsamen Stall, fernab der Zivilisation. Ja, das Personal drumherum, das war jetzt auch nicht medizinisch geschult. Das waren die Hirten, raue, ja, Burschen vom Feld. Anschließend nach der Geburt gleich ins Exil, Flucht wegen der Verfolgung durch Herodes, ab nach Ägypten. Nicht gerade der Start in das, was man ein privilegiertes Dasein nennen würde. Wichtig, weil damit können wir sehen, Jesus schwebte nicht sein Leben lang über den Sorgen und Nöten der Menschen. Nein, im Gegenteil. Gott wurde Mensch, um uns Menschen nahe zu sein. Und er war von Anfang an mittendrin, damit auch mittendrin in unseren Sorgen und Nöten. Wenn wir diesen Gedanken noch ein bisschen weiter verfolgen, finden wir auch eine Erklärung für die auf den ersten Blick doch etwas seltsame Auswahl der Dinge, die wir im Glaubensbekenntnis hier aufzählen. Wir bekennen Jesus nicht als Lehrer, nicht als Prediger, nicht als Wundertäter. All die Dinge, über die Evangelien berichten, dabei gäbe es doch hier so viel, so wichtige Sachen, die Bergpredigt, das doppelte Liebesgebot, all die Gleichnisse. Nee, aber das wird der persönlichen Auseinandersetzung mit Jesus überlassen. Im Studium mit der Bibel, der Auseinandersetzung mit seinem Leben. Das Glaubensbekenntnis setzt erst mit der Passion Christi wieder ein. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Warum ist das so wichtig? Warum ist das dieser Eckpfeiler des Glaubens, der im Bekenntnis festgehalten wird? Weil dadurch identifiziert sich Jesus mit den Leidenden dieser Welt. Und diese Solidarität umfasst die ganze Menschheit. Jesus identifiziert sich mit allen, die mühselig und beladen sind. Und alle dürfen zu ihm kommen. Und es wird passieren, ganz gleich, ob wir beruflich erfolgreich sind oder nicht, oder wo wir auf der sozialen Leiter stehen. Über jeden von uns bricht irgendwann Leid herein, groß oder klein. Leid, gegen das keine Versicherung hilft. Leid, das uns vollkommen überraschend trifft. Leid, gegen das man absolut nicht immun ist und dem wir hilflos gegenüberstehen. Und was steht ganz am Ende? Der Tod. Falls wir nicht schon frühzeitig hinweggerafft werden, werden wir feststellen, wie unsere Lebenskraft unerbittlich abnimmt und wir unaufhaltsam dem Tod entgegengehen. Nichts wird dir helfen. Kein regelmäßiger Besuch im Fitnessstudio, auch keine Frischzellenkur. Wir können den Prozess vielleicht hinauszögern, aber wir können ihn nicht stoppen. Und auch dieser Tatsache unserer eigenen Sterblichkeit stehen wir hilflos gegenüber. Und in dieser Hilflosigkeit solidarisiert sich Jesus mit uns. Ja, er hat nämlich unser Leben gelebt, mit allen Konsequenzen. Er teilte unsere Ohnmacht, unsere Hoffnungslosigkeit. Er geht unseren Lebensweg bis ans Ende, geht bis hinein in den Tod am Kreuz. Und vollbringt damit das größte Wunder seit Menschengedenken. In der Person des gekreuzigten Jesus ist Gott sogar in unserem Tod an unserer Seite. Das heißt aber, selbst wenn uns im Sterben die Sünden unseres ganzen Lebens überfallen sollten, können wir in kein Gericht, in keinen Tod, in keine Gottverlassenheit stürzen, in der nicht der gekreuzigte Jesus an unserer Seite ist. Und mit ihm Gott selbst. Er hat all diese Sünden schon dort am Kreuz für uns getragen. Und damit haben wir auch die Erklärung, warum Gott Mensch geworden ist. aus Sehnsucht und Liebe. Gott wünscht sich nichts mehr, als mit seinen Geschöpfen, mit seinen Menschen Gemeinschaft zu haben. Und wir haben diese Gemeinschaft durch unsere Sündhaftigkeit zerstört. Aber den Graben, den wir mit unseren Sünden zwischen Gott und uns aufgetan haben, über den hat Gott, hat Jesus Christus mit dem Kreuz eine Brücke geschlagen. Gemeinschaft mit Gott ist durch Jesus Christus wieder möglich. Und das können wir wieder zusammenfassen mit dem Johannesevangelium. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und hier schließt sich der Kreis zum Anfang. Gott hat uns ein Angebot gemacht. Das Einzige, was wir tun müssen, ist glauben. Weil Paulus im Römerbrief noch einen Schritt weiter geht. Er führt hier Glauben und Bekennen zusammen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Ich würde jetzt gerne weitermachen, aber die Dinge, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern diesen überwunden hat, davon werden wir erst nächsten Sonntag hören, von Andreas. Wir sind also am Ende des heutigen Abschnitts angekommen. Allerdings nicht ohne den letzten Teil der Antwort zu geben, die noch aussteht. Warum brauche ich persönlich ein Glaubensbekenntnis? Ja, mit diesem Bekenntnis wird der Glaube persönlich, weil ich selber bin dazu herausgefordert, zu entscheiden, ob ich Gott und seinem Angebot vertrauen will. Ich muss mich entscheiden, ob ich Jesus zu meinem Herrn machen will. Und wenn ich seinem Angebot vertraue, wenn ich meine Hoffnung und Zuversicht für mein Leben und meinen Tod in Jesus Christus setze, dann muss ich diesen Glauben auch bekennen und vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen. Das ist genau das, was wir auch beim Taufbekenntnis aussprechen. Erst dann, mit dem Bekennen, kann ich Gottes Angebot für mich in Anspruch nehmen. Aber dann gelten für mich auch alle anderen Zusagen, die Jesus für mich gemacht haben, die im Glaubensbekenntnis ausgelassen werden. Ja, aber das ist doch Grund genug, dann mal in der Bibel nachzuforschen und nach diesem Leben dieses Jesus zu schauen. Ja, und vielleicht noch den einen oder anderen geistlichen Brühwürfel aufzulösen. Ganz besonders gilt diese Einladung aber auch für all die, die wir kennen, gleich zum gemeinsamen Abendmahl, wo wir den Herrn miteinander feiern wollen. Amen.